Trauer, echt jetzt. Heute kommen wir zur Folge 16 schon bereits. Und heute, das seht ihr schon an der Location, habe ich was Besonderes vorbereitet. Ich möchte euch ein Geschenk machen. Und zwar habe ich in der Folge 12 berichtet von einem Klienten, der mit mir ein Coaching erlebt hat. Ein Notfallcoaching sogar war das. Ich habe euch von einem Klient berichtet, der zuschauen musste, als seine bessere Hälfte sich das Leben genommen hat. Und dieser junge Mann, von dem ich in Folge 12 gesprochen habe, ist heute zu Gast bei mir. Und da ist er. Mittlerweile habe ich ihn sehr lieb gewonnen. Das ist der Passi und wir kennen uns mittlerweile seitdem wirklich näher. Ja, der Kontakt war jetzt nicht so oft letztes Jahr. Ich war ja auch länger krank. Aber wenn wir Kontakt haben, ist es einfach herzlich. Passi, herzlich willkommen heute bei mir im Podcast.
Dankeschön. Hallo.
Ja. Was vielleicht gerade unsere Zuhörer, Zuschauer interessiert, die Grundgeschichte. Denn worauf ich sehr neugierig bin, ist die Art zu erfahren, weil ich hatte ja nie die Möglichkeit, dich wirklich so zu befragen, so in so einem Kontext, wie du am Ende zu mir gekommen bist. Und das setzt ja auch voraus, die Grundgeschichte. Und ich ganz großen Respekt, wenn du das tust, aber ich würde dich einfach bitten, dass du das Geschehnis mal erzählst. Mhm. Ja. Und ich habe es von dir damals ja erfahren, aber ich denke, dass die Zuschauer, ich denke, besser in den Podcast, in diese Folge reinkommen, wenn du die Grundgeschichte erzählst, weil die Zuhörer dann automatisch ja auch emotional eher folgen können, ja, weil du hast ganz grausame Dinge mitgemacht und vielleicht magst du da ein paar Worte verlieren.
Ja, klar. Also ich fange am besten einfach mal an, wie wir uns kennengelernt haben. Damals hat meine Mama dich angerufen. Meine Mama kennst du schon ein bisschen länger, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Meine Mama war total verzweifelt, weil sie nicht mehr wusste, was sie mit mir machen soll. Du hast ja kurz angeschnitten, dass meine bessere Hälfte sich umgebracht hat. Ja, das war damals eine ziemlich harte Zeit für mich. Ich wusste selber nicht, wo vorne und hinten ist. Ich wollte die Realität nicht ganz akzeptieren. Du hast mich eigentlich so in meiner schwersten Zeit kennengelernt, ja.
Ja.
Und ja, so haben wir zwei uns eigentlich kennengelernt
tatsächlich. Was ist da passiert damals?
Also passiert das damals, wir waren beide stark drogenabhängig, ich und mein Ex-Partner.
Oh.
Und er hat dann Psychosen bekommen dadurch. Also er hat Stimmen gehört und ja, hat sich Sachen eingebildet, die eigentlich nicht da waren. Und dann sind wir einkaufen gefahren und er ist dann quasi vom Parkdeck gesprungen. Ich bin im Auto gesessen, ich habe gesehen, wie er gesprungen ist. Und ich bin dann sofort vorgerannt an die Stelle quasi, wo er runtergesprungen ist und habe nach ihm geschaut. Als ich ihn dann liegen gesehen habe, habe ich eigentlich nur geschrien vor Schmerz, weil ich das nicht wahrhaben konnte, was gerade überhaupt passiert ist. Ich war total unter Adrenalin, also ist nach wie vor, wenn ich darüber spreche, ist es, ich bin so geladen irgendwie.
Lass dir Zeit,
ja. Ja. Ich bin dann das Treppenhaus runtergerannt und habe eigentlich angefangen zu weinen, zu schreien. Also ich war im Ausnahmezustand, bin dann zu ihm hin, habe über diesen ganzen Marktplatz eigentlich nur um Hilfe geschrien. Die Leute, die haben Handys genommen, haben gefilmt, aber keiner hat mir geholfen. Und ich habe ihn dann umgedreht, weil er ist mit dem Gesicht auf dem Boden gelegen, habe probiert, ihn wiederzubeleben. Und im nächsten Moment war eigentlich schon der Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr, so das ganze Gebot da, ja.
Wow. Ja, ich glaube, da kann man gar nicht. Man kann, oder es gibt wenig Worte, die das wirklich beschreiben, glaube ich, was da in einem vorgeht. Du hast das gut geschildert. Also nochmal danke, ganz großen Respekt, dass du deine Geschichte erzählst. Ich denke, weil ich erzähle ganz vielen Menschen ja auch immer davon, wenn man eine Todesnachricht erhält, und das ist tatsächlich auch so im übertragenen Sinne ein Moment. Ne? Also wenn man dabei ist, wenn jemand stirbt, auf welche Weise auch immer, aber ganz grausam, wenn man ja, gerade in dem Fall, du rechnest ja überhaupt gar nicht mit sowas und plötzlich kommt eine Aktion, das man erstmal realisieren muss, das ja, so, und die Todesnachricht empfangen, das ist in dem Moment der, für mich im übertragenen Sinne, der Moment, als du registriert hast, dass der jetzt gerade da drüber gehopft ist. Das ist für mich jetzt im übertragenen Sinne, wenn ich in meinem Podcast von der Todesnachricht spreche, das ist das, was dann passiert. Schock, Hilflosigkeit, Zerrissenheit, Leere, Ohnmacht. Also innerhalb von Bruchteilen von Sekunden machst du wutsch. Ja, ist das so?
Ja, man weiß gar nicht, wohin mit sich eigentlich.
In dem Moment, ne?
Ja.
Okay. Okay, wow. Und Menschen, ich glaube, das ist in der heutigen Zeit irgendwie, ich weiß nicht, die Menschen filmen und machen und tun und so. Aber irgendjemand hat auf jeden Fall irgendjemand verständigt, ne? Sonst wären sie ja nicht dann auch da gewesen, genau. Boah, das heißt, als du dann bei ihm warst und ihn umgedreht hast, wie war das für dich?
Ich war schockiert von seinem Anblick. Also ich habe damit nicht gerechnet, dass es so solche Ausmaße hat. Ja.
Wie viele Meter waren das?
Es waren circa 9 Meter knapp.
Boah, das ist ja schon heftig, ja.
Ja.
Und denkst du, das war eine Kurzschlussreaktion, oder?
Ja, tatsächlich war es eine Kurzschlussreaktion von ihm.
Ja, das ist nämlich, was ich oft auch denke, ne? Also jetzt gerade gut, also nochmal großen Respekt, deine Offenheit, damals drogensüchtig gewesen zu sein, ja. In meinem Leben gab es auch eine Phase, jetzt wenn wir schon dabei sind, beim Offenreden, ich weiß gar nicht, ob ich das damals schon erzählt habe, es gab eine Phase, das ist aber schon 1000 Jahre her, da war ich 20 Jahre oder 21, da hatte ich eine Koksphase. So, ja. Also auch heftig natürlich, ja, weil ich natürlich auch ein Genussmensch bin und auch da war es bei mir auch. Also ich kann es nachvollziehen, wenn man, klar, hast du mit Sicherheit andere Drogen gehabt, aber ich kenne diese, was in einem vorgeht, also wie man verändert denkt und wie auch immer. Jetzt eine Psychose hatte ich natürlich nicht, ja, also Gott sei Dank, aber Psychose ist schon etwas, das sich einschleichen kann, das kommt ja nicht von jetzt auf nachher, da wird man es ja merken. Und eine Psychose schleicht sich ja so sanft ein, dass man es gar nicht eigentlich mitbekommt. Also das Wort eigentlich mag ich ja nicht, aber man kriegt es nicht mit.
Als außenstehende Person tatsächlich erstmal nicht.
Richtig, genau. Ja. Ja, als Partner ja sowieso auch, wenn man ständig zusammen ist, merkt man die Psychose auch nicht gleich am Anfang, weil ich glaube, der Inhalt der Worte oder der Inhalt dessen, was man spricht, verändert sich mit der Zeit. Also es wird negativer beispielsweise oder so oder hat mit möglicherweise tatsächlich mit Todesgedanken zu tun, die man jetzt vielleicht gar nicht so ernst nimmt, ne, weil man denkt, ja, hey, komm, und so kriegt man schon wieder hin. Aber eine Kurzschlussreaktion, das ist natürlich was völlig anderes wie Menschen, die sich entscheiden, aus dem Leben zu gehen, die das planen. Das gibt's ja auch.
Ja.
Also die, klar, die haben wahrscheinlich auch Angst erstmal und bereiten sich selber darauf vor, das dann am Ende zu tun. Aber sowas wie das, mit dieser Kurzschlussreaktion. Und dann noch so, dass du als Lebenspartner, als Lebensgefährte das noch miterlebst. Ich glaube, da macht sich so jemand, wie es der Leon das gemacht hat, gar keine Gedanken drüber.
Ich glaube, in dem Moment nicht unbedingt.
Kurzschluss, ja, eben so dieses Zack weg. Brutal. Okay, also es tut mir immer noch leid, dass du das wirklich erlebt hast. Okay, dann irgendwann an demselben Tag warst du dann zu Hause.
Ja.
Bei der Mama.
Ich bin so um 2 Uhr ungefähr nach Hause gekommen. Also mich hat eine Freundin nach Hause gefahren. Die Polizei wollte mich tatsächlich nicht gehen lassen. Die wollten mich direkt in die Psychiatrie stecken quasi, weil ich auch umgeklappt bin. Also es war schon, ja.
Oh, okay.
Ja.
Okay.
Die haben auch gemerkt, dass ich was konsumiert habe zu dem Zeitpunkt. Und ich konnte die dann aber so überzeugen, dass ich gehen durfte. Nur unter Aufsicht, ja. Meine Freundin hat mich nach Hause gefahren. Ich bin tatsächlich zu meiner Mutter nach Hause rein. Ich habe mich aufs Sofa gesetzt und habe das erstmal probiert zu realisieren, was gerade überhaupt passiert ist. Und das hat nicht so geklappt. Also ich habe mich dann zum Schlafen ganz normal hingelegt, wie als wäre nichts passiert. Und am nächsten Morgen, als ich es meiner Mutter erzählt habe, da ist mir klar geworden, was wirklich passiert ist. Ja.
Okay. Und das war ja, glaube ich, so tatsächlich schon der Folgetag, wo die Mama dann mich angerufen hat.
Genau,
ne?
Richtig, ja.
Und jetzt ist immer das Spannende, hat die Mama das dich gefragt oder hat die Mama mich einfach angerufen?
Sie hat dich einfach angerufen, weil sie ist morgens mit mir auch in die Klinik gefahren. Sie wollte mich dort auch quasi einweisen.
Oh.
Ich habe mich wieder selbst rausgelassen dort. Also ich musste was unterschreiben wegen Selbstentlassen,
okay,
wie im Krankenhaus. Und habe dann meine Mama angerufen, habe gesagt, ich bleibe da nicht drin, ich gehöre da nicht rein, hol mich hier ab, sonst laufe ich nach Hause. So.
Okay.
Tatsächlich, ja. Und dann hat sie dich angerufen. Ja.
Und als sie mich angerufen hat, warst du schon daheim?
Da war ich wieder daheim, ja.
Da warst du schon daheim. Okay.
Da habe ich geschlafen, weil ich habe von der Klinik Beruhigungsmittel bekommen und Schlafmittel.
Okay. Und zu diesem Zeitpunkt hast du mich ja bloß vom Namen her gekannt, ne?
Genau, ja.
So, weil ich deine Mama halt schon länger kenne.
Genau, richtig.
Hast du gewusst bereits zu dem Zeitpunkt, was ich beruflich mache?
Ich wusste, dass du Bestatter bist, ja,
ja.
Aber den Rest wusste ich tatsächlich nicht.
Dann wusstest du, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es noch viel interessanter, der Podcast. Warum wird es jetzt spannender im Podcast? Alle, die zuhören oder alle, die bereits verschiedene Folgen gehört haben, hören ja auch immer, wenn ich bestimmte Inhalte von mir gebe. Und bei mir geht es ja immer darum, gesund trauern. Das wisst ihr ja, das ist ja mein Fokus, dass es mir sehr am Herzen liegt, Menschen dabei zu unterstützen, damit sie gesund trauern können. Und insbesondere geht es mir hauptsächlich in dieser Thematik ja immer darum, dass ich sehr viel Informationen von mir gebe. Und ähnlich wie ihr, die jetzt gerade zuschaut, vielleicht das erste Mal, deswegen habe ich das gerade gesagt, ging es auch dir letztendlich, hast du das erste Mal überhaupt gerafft, worum es da geht, weil warum schickt die Mama dich zum Bestatter, ist ja eigentlich doof, ne? Also jetzt mal von dem abgesehen, ne?
Ja.
Wie ist denn die Mama auf dich dann zugegangen?
Na, die Mama hat gesagt, sie weiß nicht mehr, was sie machen soll, sie kann mir nicht mehr helfen, wie sie jetzt tut und ich werde nicht selbstständig heilen können. Das waren ihre Worte damals. Und dann hat sie gesagt, sie schickt mich zu dir. Mhm. Und du bist quasi ihre einzige Hoffnung, die sie in dem Moment hatte.
Wow, okay, cool. Ich kann mich erinnern, dass ich, das geht mal im Coaching, ist es immer wichtig, weil ich mache jetzt nicht nur traumatische Dinge, ich mache ja manchmal auch Lernschwierigkeiten oder mhm. Also solche Dinge mache ich ja auch. Das ist ja nichts Traumatisches in der Hinsicht. Und da rufen oft Mütter an für ihre Kinder.
Mhm.
Und ich habe bei der Mama das Gleiche gemacht wie bei dir. Ich habe bei der Mama das Gleiche gemacht wie bei den anderen. Ich habe gesagt, das ist nett von dir, dass du anrufst. Ich will aber den Passi sprechen.
Mhm.
Du erinnerst dich?
Ja.
Okay. Ich weiß es natürlich nicht mehr, was wir da ins Detail gesprochen haben. Das weiß ich nicht mehr. Wie war das für dich, diesen Moment, dass du jetzt ans Telefon musst, an quasi einen fremden Menschen. Und du wusstest ja, okay, Hilfe ist notwendig, das war dir irgendwie vielleicht schon klar. Und jetzt musst du da quasi ans Telefon und mit einem Name bekannt, aber trotzdem wildfremden Menschen sozusagen. Wie war das für dich?
Also in dem Moment habe ich eigentlich nach allen Strohhalmen gegriffen, die mir irgendwie helfen konnten. Tatsächlich, ich bin eigentlich eher ein Mensch, der sehr offen ist. Also ich rede mit allen möglichen Leuten und so. Ich habe keine Probleme damit. Aber damals war es für mich sehr schwierig. Aber ich bereue es keine Sekunde. Und auch dieses Telefonat, was wir beide hatten, das hat mich so ein bisschen abgeholt irgendwie. Also ich war innerlich ruhiger, weil ich wusste, es ist eine Möglichkeit, wieder Besserung zu haben.
Durch die Worte, die ich gesagt habe?
Ja.
Oder die Art, wie ich gesprochen habe?
Beides. Das war so ein Zusammenspiel, ja.
Okay. Ja, das ist eines der wichtigen Dinge dann in dem Moment. Ne? Weil wenn gerade, das habe ich jetzt ein bisschen unbeantwortet, gelassen. Mütter rufen oft wegen ihren Kindern an, ob ich dann helfen kann. Für mich ist immer wichtig, dass ich mich mit den Betroffenen selber spreche, weil Mütter, Eltern insgesamt, Geschwister genauso oder Familie drumherum, haben immer eine bestimmte Sichtweise auf diese Person, um die es geht. Und was die Familie oft eben denkt über die Person, trifft zu 99% überhaupt gar nicht zu. Deswegen war es mir wichtig, auch mit dir dann zu telefonieren, ob das, was die Mama mir erzählt hat, aus ihrem Eindruck heraus, ob das stimmt oder ob du das anders wahrnimmst. Und es war tatsächlich ein wenig anders. Okay, dann hatten wir das Telefonat und dann haben wir uns am selben
Tag Tag getroffen. Du bist sofort mit dem Auto losgefahren und hast mich abgeholt.
Ich habe dich abgeholt, genau, ja. Richtig, ja, okay. Und dann sind wir zu mir gefahren, genau. Da.
Genau.
Okay. Ich weiß nicht, war da Corona-Zeit?
Nee, war danach schon.
War danach schon?
Genau.
Ah ja, okay. Achso, das war
2021.
Ah, das war so der Beginn meiner Krankenhauszeit, findet mir gerade ein. Ja, genau, ja. Richtig, ja. Was viele natürlich nicht wissen, ich war 3 Jahre so gut wie ohne Pause im Krankenhaus, hatte 18 OPs. Und das war der Beginn, also kurz davor, ja, genau, richtig. Dann sind wir zu mir gefahren. So. Dann sind wir sind nicht hier in die Praxis, wo wir jetzt also befinden. Menschen, die sich im Coaching mit mir befinden, das findet genau an diesem Tisch hier so statt und deswegen sieht er auch so aus, wie sie aussieht. Ja, so wie sie aussieht. Das ist der Tisch, der so aussieht. Und wir waren aber nicht hier in der Praxis, sondern weil ich die Mama kenne, habe ich zu ihr auch gesagt, ist sie ja Familie für mich, dann bist du auch Familie für mich und dann waren wir bei mir in der Wohnung oben. Genau. Und dort in meinem Büro, das ich dort habe. Und dort haben wir dann begonnen, das Coaching einzuleiten, möchte ich mal sagen. Mhm. So. Prinzipiell setzt es ja voraus für ein Coaching, das kennst du von dir damals ja auch noch. Ich sage den Leuten immer gerne, wenn man mit mir arbeitet im Einzelcoaching-Bereich, das ist vielleicht für euch jetzt auch interessant, denn ich brauche in der Regel so 1,5 Stunden tatsächlich im Durchschnitt, wenn ich in einem Einzelcoaching mich befinde mit dem Klienten, für das gesamte Coaching. Ein Viertelstunde davon. Das ist die reine Arbeit, ein neues Verständnis aufzubauen, eine neue Logik aufzubauen für den Klienten. Denn der Klient kommt ja und hat ein bestimmtes Verständnis von Trauer oder von Verlust, wie er es von den Kindheitstagen kennt. Und bei mir wird er halt konfrontiert mit völlig neuen Denkweisen, anderen Sichtweisen. Und nach 1,5 Stunden im Schnitt, ja, kommt dann die eigentliche Technik ganz am Ende, die mentale Technik, die ich dann empfinde oder raussuche aus meinem mentalen Werkzeugkasten. Und das dauert dann maximal 3 Minuten und dann hat man den Zugriff wieder auf die Leichtigkeit. Und dann ist gesundes Trauern auch möglich wieder. Und das haben wir bei dir ja gemacht.
Genau, richtig.
Das war so. Okay, als es losging, ich weiß nicht, ob du dich noch grob erinnerst, als ich dann angefangen habe, ein bisschen zu erzählen mit wie man die ganze Sache auch anders sehen kann oder wie ein Gehirn funktioniert und dass die Bilder, die du am Vortag durch die Augen quasi, wie das Gehirn das alles abgespeichert hat und wie diese Bilder, auf die Art, wie das Gehirn diese Bilder abgespeichert hat, diesen Schmerz aufrecht erhält und so weiter. Also so habe ich ja grob angefangen. Ich habe dann parallel noch von innerem Dialog auch gesprochen, etc. pp. Und auch die Emotionen, die du natürlich hast. Als ich auf diese Thematiken eingestiegen bin, kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern? Wie war das für dich so ein, oh mein Gott, was erzählt denn der La, was sagt da? Oder war das sowas wie, boah, krass oder cool? Oder wie war das für dich?
Also im ersten Moment war ich erstmal beschäftigt mit meinen eigenen Gedanken irgendwie. Also ich musste irgendwie mal in das Chaos, was in meinem Kopf in dem Zeitpunkt passiert ist, überhaupt mal Ordnung reinbringen. Ich habe dir eigentlich zugehört, weil deine Stimme, die ist irgendwie sehr beruhigend gewesen in dem Augenblick.
Heute
also,
nicht?
Doch, ah, auf okay. jeden Fall. Also deine Stimme, die wirkt immer sehr beruhigend.
War ein Spaß, aber, ja. aber so bin ich. Ab und zu bin ich auch spaßig.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, okay.
Und dann haben wir eigentlich darüber gesprochen, was passiert ist, wie es passiert ist. Du hast mir zugehört, wirklich eigentlich knapp eine Stunde ungefähr, habe ich kontinuierlich dich voll gelabert mit dem ganzen Zeug, was in mir vorgeht. Bis du mir dann angefangen hast, einfach Sachen nahezulegen, beziehungsweise haben wir dann auch die Bilder verändert in meinem Kopf, die ich gespeichert hatte. Du hast mir manche Momente vielleicht auch ein bisschen rausgelöscht aus meinem Gedankenkreis, der sich in meinem Kopf gedreht hat.
Genau. Jetzt, wo du das sagst, kann ich mich ganz grob erinnern. Genau. Bei dir, also zunächst ging es ja erstmal, dass du diese neue Logik verstehst, dass überhaupt das Gehirn bestimmte Bilder abspeichert und dann, wie du diese Bilder wahrnehmen kannst tatsächlich, also anders, wie dass du davon erzählst und sprichst, was du da siehst in dieser Erinnerung, darum geht es ja nicht. Mhm. Sondern es geht ja darum, dass das Gehirn dieses spezielle Bild, es dürften ein oder zwei gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche, war sogar eins dabei, das eher wie so ein Film war, ein Bewegtbild sozusagen. Und dieses Bewegtbild haben wir natürlich im ersten Schritt erstmal dann angehalten, damit es zum Standbild wird, zum Foto wird sozusagen.
Genau, richtig, ne? Ja.
Kannst du dich grob erinnern, wie dieser Vorgang, weil bis zu dem Zeitpunkt, klar, war ja der Schmerz noch aktiv. Wie war das für dich, als wir das dann den ersten, allerersten Schritt gemacht haben und das erste Bild, da waren noch ein paar andere Sachen noch, aber als wir das erste uns vorgenommen haben und die erste Veränderung, kannst du dich da noch erinnern, wie das dann seelisch für dich war, also in der Folge?
Also seelisch war es sehr erleichternd, also es hat sich angefühlt, als wären Brocken von mir abgefallen irgendwie.
Okay.
So, um das bildlich mal darzustellen. Ich war wie versteinert eigentlich, ich war in mir drinne schon ich, aber nach außen, ich war so wie versteinert einfach. Die Trauer hat mich fest ummantelt gehabt. Und als dann der Brocken abgefallen ist, habe ich gemerkt, dass es immer ruhiger in mir drinne wird eigentlich.
Okay, du beschreibst genau das, worum es mir tatsächlich immer geht, den Menschen zu vermitteln, indem ich sage, die Ruhe ist ja vorhanden. Du hast nur keinen Zugriff drauf. Kannst du das bestätigen?
Ja.
Wow. Also das ist schön, mal jemanden zu haben, der das bestätigt, was ich sage, in vielen Podcast-Folgen oder wenn ich sonst mit Leuten darüber rede. Okay, ich glaube, es ging dann noch um zwei, drei andere Bilder, wenn ich mich nicht täusche oder so. Also auf jeden Fall haben wir angefangen, die Art, wie dein Gehirn diese traumatischen Bilder abgespeichert hatte, also wie groß war das Bild?
Genau,
ja. Ziemlich groß, glaube ich, war es am Anfang. Also assoziiert, habe ich gestern in der Folge drüber gesprochen. Und wie wir dann aus diesem assoziierten Bild, also assoziiert bedeutet, dass das Gehirn ein Bild abgespeichert hat, bei dem man das Gefühl hat, dass man noch, also mitten im Bild drin ist. Und dissoziiert ist ein Bild, in dem man sich selber sieht. In der Folge, in der Wahrnehmung, ist das Bild ja dann auch weiter weg, Meter, zwei Meter, drei Meter, in der Wahrnehmung. Also nicht wirklich im Raum, geht ja nicht. Ja, also rein in der Wahrnehmung, genau. Ich kann mich erinnern, nachdem bei dir dieser Brocken, wie du das ganz toll ausdrückst, nachdem dieser Brocken gefallen ist und du hast die Ruhe wieder wahrgenommen, ja, war das eine Ruhe, die jetzt nur vorübergehend, oder war das eine Ruhe, die für die Logik zwar nicht erklärbar, aber war das eine Ruhe, die konstant war?
Also die Ruhe war tatsächlich konstant.
Okay.
Ich habe ja wirklich nur geweint, wie du vorher schon angeschnitten hast, dass ich so ein bisschen aufgequollen war und so. Ja, als ich nach Hause gegangen bin, meine Mama war schockiert eigentlich von dem Anblick von mir. Ich hatte nicht mehr dieses aufgequollene Gesicht. Ich hatte ein...
Positiv schockiert.
Positiv schockiert, auf jeden Fall natürlich. Ja.
Naja.
Sie war sehr beeindruckt.
Ja.
Sie hat gesagt, sie sieht, dass es mir besser geht.
Und das ist genau das, was ich so phänomenal finde, damit man selbst in so einem tragischen Moment, auch wenn es erst einen Tag her ist, wenn man sich öffnet für mentale Arbeit. Setzt natürlich voraus, dass man einen Profi gegenüber sitzen hat. Das ist keine Frage, der einen führt, der weiß, wie er die Stimme anwendet, wie er die Worte anwendet, dass die Sympathie stimmt. Das ist ja eines der wichtigsten Dinge. Wenn jetzt, sag mal, du wärst reingekommen und ich sage, was ist das für ein Arschloch? Hätte es ja nicht funktioniert, ja?
Ja.
Oder angenommen, ich hätte dich beim Telefonat und du wärst da rangegangen und ich hätte am Telefon gesagt,
ja, hallo Pascal, da ist der Michael.
Dann hättest du gesagt, hä? Das, nee, zu dem Arsch will ich nicht. Das spielt unheimlich eine Rolle. Sympathie muss vorhanden sein, also auf beider Seite.
Ja.
Umgekehrt wäre es bei mir auch, wenn ich da jemand gegenüber habe, wo ich denke, passt nicht, dann geht's nicht.
Klar.
Ja. Und was ich persönlich immer, ich bin ja auch bloß ein Mensch, ja. Ich bin einer der geilsten Coaches, die es gibt. Das weiß ich sogar.
Das kann ich bestätigen, ja.
Und meine Erfolge sind mega, 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 wenn es um mich selber geht. Alte Coach-Krankheit. Dann hocke ich da Wochen, Monate und denke selber. Also ich schicke laufend tausende von Menschen raus, die ihr Leben wieder genießen können. Aber wenn es um mich selber geht, deswegen kann ich mir viele Zuschauer oder Zuhörer gut vorstellen, die meine Folgen anhören. Möglicherweise üben sie dann das, also, und kriegen es halt auch alleine nicht hin. Mhm. Ja, deswegen ist geführt natürlich schon wesentlich besser dementsprechend, um so ein Ergebnis auszukriegen. Nachdem wir fertig waren und wir haben 1,5 Stunden gebraucht.
Ja.
Das war diese Zeit, das war der Klassiker, sage ich mal. Und ich freue mich deshalb immer, wenn es so schnell geht, weil ich will nicht, dass die Menschen leiden. Ja, oh, sowas Traumatisches. Mhm. Da brauchen wir 12 Sitzungen. Mhm. Ja?
Das war auch tatsächlich der Grund, warum ich mich damals dann entlassen habe, weil ich hatte ein Vorgespräch mit einem Psychiater, Psychologe, wie auch immer. Der hat dann gesagt, oh, es ist ja so schlimm, was ihm passiert ist und sie müssen so und so lange hier bleiben und sie brauchen die und die Medikamente und das ist halt einfach nicht das, was ich für mich wollte.
Okay, dann, das zeigt aber, dass du einen starken Charakter hast. Mhm. Ich weiß es ja mittlerweile, ich kenne dich ja jetzt schon länger, aber das zeigt definitiv, dass du Charakter hast, einen Willen. Wenige in so einer Situation haben den Willen oder die Stärke, in solchen Momenten zu sagen, also auf den Bauch zu hören, mhm, oder auf die Intuition zu hören. Weil der Körper sagt ja dann trotzdem, der kommuniziert irgendwas und sagt, das will ich nicht. Und ganz wenige Menschen können sich dann mit ihrem Körper quasi in Einklang geben und sagen, nein. Die Mehrheit, und dann kommt der Druck von außen, von der Familie, bei, mhm, anderen Menschen. Doch, das machst du jetzt, das ist wichtig für dich. Natürlich wollen die Menschen auch nur helfen, das ist gar keine Frage. Also ich sehe das neutral, ja, weil dass das bitte auch für euch nicht falsch verstanden wird, ja, weil Hilfe ist Hilfe und psychologische Hilfe, das ist halt meine persönliche Ansicht, das hört man auch in meinen Vorträgen, dass ich nicht mit den Menschen, die es ausführen, aber mit der Idee der Psychologie auf Kriegsfuß stehe.
Ja.
Ich als Person. Weil die Psychologie im Grunde ja die Grundidee verfolgt, wenn du die Ursache deines Problems findest, löst es das Problem.
Da gebe ich dir recht, ja.
Das ist aber die Grundidee der Psychologie. Oder ist es so? Ist so. Also, das ist Grundstein der Psychologie. Wenn du ein Problem hast, finde die Ursache und das Problem ist gelöst. Das ist eine nette Idee, aber die funktioniert überhaupt nicht.
Tatsächlich nicht, nein.
Kann gar nicht funktionieren, weil wenn ich ein seelisches Problem habe, Angst vor irgendwas, ja, ein Beispiel, und nachts um 2:30 öffnet sich der Himmel, ein himmlisches Licht geht auf, wie bei Mr. Bean, so, und dann kommt so ein himmlisches Wesen an meine Seite und sagt, das ist die Ursache, dass du dieses Problem hast, diese Angst hast, dann würde ich 1-2 Wochen, ich wäre, boah, krass, boah, da habe ich ja noch nie dran gedacht und wow. Ja, und dann wäre ich 1-2 Wochen, wäre ich dann richtig, wow, weil ich eine Erklärung habe, ich habe meine Ursache und 2 Wochen später, treffe ich auf eine bestimmte Person und da kommt der Trigger und es macht Klack. Und ich merke, verdammt, ich habe das Problem ja immer noch.
Ja.
Ursache löst nicht das Problem.
Nein.
Seelisch gesehen. Was löst das Problem, wenn man nicht das Warum hinterfragt, sondern, und das ist genau das, was ich mit dir gemacht habe, wenn man das Wie hinterfragt.
Ja.
Und tatsächlich habe ich irgendwann angefangen, dich zu fragen, ich habe eine bestimmte Frage gestellt, wie es dir geht, dann am Ende, nachdem du fertig warst mit Erzählen, habe ich ja gefragt, dieses Gefühl, das du da hast, beschreib das mal. Mhm. Klar könnte ich von der Logik sagen, ja Alter, ich habe gestern meinen Makko verloren, was willst du denn, es ist Schmerz. Ja, aber das ist ja nicht die Frage, sondern die Frage ist ja, das ist dein Körper, das ist, du bist ein Wesen, du bist eine Einzelperson und du hast ja deine Empfindung. Und da kann ich nicht drauf schließen, dass du genauso fühlst wie ich oder die Masse oder whatever. Das war der Grund, warum ich dich ja auch gefragt habe. Beschreib mir dieses Gefühl mal. Ich weiß nicht, ob du dich an die Frage noch erinnerst, als ich gesagt habe, beschreib mir dieses Gefühl mal, wenn ich dieses Gefühl haben dürfte. Mhm. Wie müsste ich mich fühlen? Und dann hast du mir beschrieben, wie es sich, also wie es von tief raus, ich weiß es nicht mehr, wie es von tief raus, glaube ich, kam und dann sich nach oben bewegt hat oder ja, wie auch immer,
genau,
so
richtig,
ähnlich.
Ja.
So ähnlich war das dann. Das ist die Wie-Frage, oder? Also erstmal hast du mir beschrieben, dass ich verstanden habe, wie du dieses Gefühl wahrnimmst. Und dann war meine Folgefrage, jetzt kommt die Wie-Frage, das war damals so, wie weißt du, dass du dich so fühlen musst? Weißt du es wirklich anhand von diesem Gefühl oder weißt du es anhand von einem Bild im Kopf? Mhm. Und ich denke, das war tatsächlich so, dass es dieses Bild eben war.
Genau, ja.
So, das klingt jetzt alles ein bisschen spooky. Er hat es mit mir ja schon erlebt. Ich glaube, wir haben ein anderes Coaching, glaube ich, auch mal gemacht. Weiß ich gar nicht mehr. Aber das Grundcoaching ist immer das Gleiche letztendlich. Das ist für einen Zuhörer erstmal ein bisschen spooky. Aber das ist genau die Art, wie man das hinterfragt. Weil wenn ich das Wie des Klienten erfahre, dann landen wir bei einem der Dinge, die ich in diesen anderthalb Stunden ja auch erkläre, auf wie viele Arten denkt ein Mensch. Wir machen uns innere Bilder oder Filme, wir führen inneren Dialog oder wir haben unsere Emotionswelt.
Richtig.
So, das ist eins dieser Erklärungen, die Logik neu aufzubauen, Verständnis neu aufzubauen. Und das mache ich so lange, bis das Gegenüber entweder nickt oder damit ich sehe, okay, jetzt hat er es verstanden. Ich rede immer davon, wenn der Klient so seinen Aha-Effekt hat, wo er sagt, ah, macht Sinn, dann kann ich weitermachen. Und so ging bei dir relativ flott. Und dann sind wir eben am Ende bei diesem Bild gelandet, genau. Durch diese Frage, wie weißt du es, dass du dich so fühlen musst? Weißt du es anhand von einem Bild, weißt du es anhand vom Dialog oder weißt du es tatsächlich anhand dieses reinen Gefühls? Aber es war tatsächlich anhand des Bildes. Und so konnten wir dann quasi an das ursprüngliche Bewegtbild rangehen und dann waren, glaube ich, noch zwei, drei andere, weiß es gar nicht mehr genau. Innere Dialog weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, da war nicht...
Hatte ich, ja.
War auch was, okay.
Ja, tatsächlich war es immer, warum...
Ach,
warum,
stimmt.
Warum? Das hat mich nicht losgelassen.
Stimmt.
Ja.
Okay. Stimmt. Ja, danke, dass du mich erinnerst. Ja.
Ja.
Das liegt jetzt nicht an meinem Alter, sondern es ist halt schon lange her. Und ich hatte in der Zeit schon keine Ahnung, wie viele Coaching-Bereiche. Stimmt. Dieses Warum. Und ähnlich wie bei einem Bild, also im Bild geht es nicht darum, was man drin sieht, sondern das Gehirn hat eine gewisse Vorgehensweise beim Abspeichern eines Bildes. Mhm. Also Größe haben wir ganz am Anfang ja schon gehabt. Die Größe des Bildes. Bewegt sich zum Beispiel? Hat es einen Rahmen? Ist es eher dunkel, eher hell? Unabhängig, ob das an einem sonnigen Tag war, weil es geht nicht darum, was man in dem Bild sieht, sondern die Struktur des Bildes, wie das Gehirn das abgespeichert hat. Ist es hell oder dunkel, ist es farbig, ist es schwarz-weiß, wie auch immer. Und wenn man all diese Dinge dann rausgefunden hat, dann erst kann ich dich unterstützen, dass du das Bild quasi, wie dein Gehirn das gespeichert hat, umprogrammieren kannst, verändern kannst, so dass es dir gut tut, so dass du nicht was machst, wo ich mache das nicht, ich habe keine magischen Fähigkeiten. Hm. ich bin sympathisch, ich weiß, und es fällt schwer, mich nicht zu mögen.
Ja, das stimmt.
Aber trotzdem, du machst die Veränderung, du hast sie gemacht, nicht ich. Was ja wieder deine super Einzigartigkeit zum Vorschein bringt. Jeden Klienten, ich sage zu jedem Klienten, du bist wundervoll. Sage zu jedem Klienten, du bist ein toller Mensch, du bist ein wundervoller Mensch und du bist gut, so wie du bist. Mhm. Auch im Schmerz, alles ist okay. Weil der Klient macht am Ende die Veränderung. Und wenn ein Coaching vorbei ist, das ist der Moment, wo ich ja dann auch speziell sage, du hast es gemacht.
Ja, das stimmt. Hast du mir damals auch gesagt, ja.
Richtig. Was war das für ein Gefühl dann? Oder hast du das überhaupt gerafft, was ich da gesagt habe?
Am Anfang erst nicht. Im Nachhinein habe ich es verstanden.
Was ist das für ein Gefühl dann so, dass du das selber geschaffen hast?
Ich war stolz, sehr stolz auf mich.
Geil, genau. Das sind die Dinge, die so, die man am Rande dann erlebt, wenn man so ein Coaching erlebt, genau. So, diese anderthalb Stunden inklusive der Anwendung dieser mentalen Werkzeuge, am Ende waren es 3 Minuten, was mich am Ende begeistert hat auch, was die Mama auch so toll fand. Ich konnte ja zuschauen, wie deine Physiologie sich verändert hat.
Ja.
Also ich konnte zuschauen. Du hast es ja auch nicht gerafft, logischerweise. Ist kein Scherz. Er hat ja so ein aufgeschwollenes Gesicht vom Weinen, logischerweise, wenn man 24 Stunden nur weint. Und man konnte zuschauen wie in so einem Film, ein Zeitraffer. Also, aber man konnte zuschauen, wie dieses Gesicht sich entspannt, dünner wird, das, kein Scherz, und plötzlich auch ist die Körperhaltung eine ganz andere geworden. Mega. Und als er auch das Haus dann verlassen hat später, aufrecht, und es war einfach toll, toll, toll. Diese anderthalb Stunden mit mir. Ist es möglich, dass du für unsere Zuhörer und Zuschauer mal beschreibst, weil jetzt habe ich mal genug geredet, dass du mal beschreibst, wie waren diese anderthalb Stunden begonnen von Aufbau der Logik, wie hast du die Fragen empfunden, etc. Und wie war es dann im entspannten Zustand zu sein, wie war es plötzlich Bilder wahrnehmen, auf eine Weise, wie du es noch nie getan hast, die Veränderung wahrzunehmen und wie Phönix aus der Asche dann plötzlich, ist das möglich?
Ist möglich, tatsächlich.
Dann horche ich jetzt mal zu, das ist lieb, danke.
Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange jetzt einfach mal an. Diese anderthalb Stunden habe ich erstmal für unangenehm empfunden am Anfang, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, weil ich einfach in dieser Dauerschleife war. Ich habe immer wieder das Gleiche im Kopf gehabt und ich dachte am Anfang, okay, das bringt mir eh nichts. Also ich war so komplett hoffnungslos eigentlich erstmal. Bis du mir angefangen hast, diese ganzen Sachen zu fragen, die Bilder mit mir zu löschen. Mein Kopf hat das erstmal gar nicht realisiert. Ich war erstmal komplett verwirrt irgendwie, weil das sind ganz andere Ansichten eigentlich, die ein normaler Sterblicher, wenn man das jetzt mal so sieht, lernt von klein auf. Diese Sache einfach mal nicht so verbissen in der Trauer zu sehen, sondern einfach ein bisschen anders, um andere Ecken zu schauen. Und danach bin ich rausgegangen und ich dachte erstmal, wow, ja, ich habe es irgendwie ein Stückchen geschafft, mich wieder ins Leben zurück zu kämpfen. Genau, beziehungsweise habe ich auch zu Hause erzählt, der Tom, der hat mir mein Leben gerettet und ohne den Tom wäre ich nicht hier. Und ich habe ja auch starke Suizidgedanken gehabt. Also ich wollte eigentlich auch nicht mehr leben. Nachdem wir uns getroffen haben, nach diesen anderthalb Stunden, war das schon nicht mehr der Fall. Natürlich war ich mit der Trauer trotzdem beschäftigt.
Na klar.
Ja. Das ist klar, eine Trauer kann nicht von jetzt auf gleich einfach verschwinden. Das ist einfach so. Aber sie war leichter. Also so Leichtigkeit habe ich gefühlt. Ich war so entlastet irgendwie. Das trifft es ganz gut.
Okay. Hattest du durch diese Leichtigkeit die Möglichkeit für dich, den Verlust, den du erlitten hast, zu akzeptieren?
Ja, habe ich tatsächlich, ja.
Wie hat Akzeptieren stattgefunden bei dir?
Na, wo wir beide uns das erste Mal gesehen haben, habe ich gesagt, ich will niemanden mehr und ich ich kann ohne ihn nicht und ich will ohne ihn nicht. Und also das war alles so, ja, du weißt selber, wie es war. Und danach habe ich einfach wieder angefangen zu leben, aber auf eine andere Weise irgendwie. Ich habe probiert, ich habe mir eine Arbeit gesucht. Ich bin wieder rausgegangen. Ich habe mich mit Freunden getroffen. Ich habe einfach wieder probiert, normal im Leben teilzunehmen. Meine Freunde, die haben dann gefragt, ja, ist deine Trauer vorbei oder was ist mit dir los? Dann habe ich gesagt, nee, ich sehe es einfach ein bisschen anders wie ihr. Das war auch ein bisschen, meine Freunde waren so ein bisschen perplex, kann man das so sagen?
Ja, ja.
Also die wussten gar nicht, wie sie mit mir umgehen sollen, weil ich war eigentlich der sterbende Schwan, wenn man das mal so sinnbildlich sieht. Ja,
ja, ja, ja.
Und im nächsten Moment war ich schon wieder ein Ticken der alte Pascal.
Mhm.
Genau.
Ich denke, das ist, das Buch, das ich geschrieben habe, heißt ja Neue Wege der Trauerarbeit.
Ja.
Und tatsächlich, wie du sagst, eine Gesellschaft hat ein bestimmtes Bild davon, wie jemand sich zu verhalten hat, wenn er einen Verlust erfährt.
Ja.
Gesellschaftlicher Druck, hat man die Thematik ja vorher schon mal.
Ja, ja.
Und ich denke, es ist schwer, oder wie schwer mag es überhaupt sein für jemand, der nicht so eine Unterstützung jetzt hatte wie du und ich die Ehre, dich kennenzulernen. Aber wie schwer mag es für jemand sein, der jetzt nicht so eine Hilfe hat, mit seinem Schmerz alleine ist? Immer mehr in der Hilflosigkeit ertrinkt, möglicherweise schon Ideen hat, irgendwas Individuelles zu machen, aber der Druck von außen eben zu stark ist oder die Erwartung, ja. Deswegen nochmal, also Respekt auch an dich, an deinen Charakter, ja, diese Stärke zu haben. Aber tatsächlich, ich merke das in Vorträgen immer, wenn ich davon rede, von gesund zu trauern. Da würden 200 Leute im Vortrag sitzen und ich rede immer von gesund trauern und alle, ja, das ist so wichtig, also und so und so und so. Und dann hast du jemanden, der gesund trauert.
Und alle gucken dich an, wie als wärst du ein Alien.
Richtig,
ja.
Richtig.
Ja.
Und das ist natürlich Teil in einem Coaching für mich auch. Da gehörst du auch als Baustein dazu tatsächlich. Ein Learning für mich. Weil durch die Geschichte habe ich ja auch gelernt, bei weiteren Coachings oder auch in den Workshops, die ich mittlerweile gebe, in den Ausbildungen, die ich gebe, genau das zu vermitteln, damit man einem Klienten am Ende genau darauf hinweist, dass das passieren kann, dass Menschen um einen herum, klar, überleg mal, das, lass mal von der Clique 8 Leute sein, die um dich bemüht sind. In anderen Fällen ist es ja nicht bloß ein Tag, in anderen Fällen ist es ja oft Monate,
ja,
wo bestimmte Freunde einen unterstützen, unter die Arme greifen, bis man wieder selbst laufen kann. Und wie sage ich immer so schön, und wenn man dann plötzlich selbst laufen kann, das lassen die nicht zu.
Das stimmt, da gebe ich dir voll und ganz recht. Das ist auch meine Erfahrung.
Das ist aber nicht böse gemeint von denen. Aber du machst sie arbeitslos in dem Moment.
Ja.
Verstehst du, wie ich meine?
Ja.
Und du machst sie arbeitslos. Und dann haben die, dann hast du die verwirrt, sozusagen, ja. Aber das ist eben der Moment, dein Leben geht weiter, entwickelt sich. Leichtigkeit ist da. Es ist die Leichtigkeit, die vor dem Verlust da war, qualitativ verändert natürlich, aber sie ist da. Nicht bloß die, sondern da kommen die Harmonie, die Sicherheit, Geborgenheit. Das sind ja alles Emotionen, das die wenigsten ja bewusst ist. Das sind nicht Emotionen, wie das Wort selbst fast beschreibt, die durch die Anwesenheit einer anderen Person erst aufploppen. Geborgenheit. Ja, ich fühle mich nur immer in deiner Gegenwart geborgen. Mhm. Oder. Das ist gar nicht so. Man denkt es dann immer, ne?
Ja.
ich fühle mich nur geliebt, wenn du in meiner Nähe bist oder so, weil dieses tolle Gefühl habe ich nur bei dir. Das Gefühl stellen wir selber in uns her. Es ist ja eine göttliche Ressource, mit der wir geboren werden. Geborgenheit, Schutz, Ausgeglichenheit, Leichtigkeit, innere Ruhe, innerer Friede. Damit werden wir geboren. Mhm. Ja? Und die Ressourcen sind ja da. Wenn man jetzt so einen heftigen Verlust erfährt, wie du das gemacht hast, dann hat man, denke ich, schon das Gefühl, dass die Lebensfreude weg ist.
Ja.
Weg.
Das stimmt.
Existiert nicht mehr, die ist mitgestorben.
Ja, man fällt in ein Loch.
Genau.
In ein schwarzes, tiefes Loch.
Richtig, genau. Und aus dem Loch gibt es tatsächlich trotzdem eine Möglichkeit, wieder rauszukommen. Und das ist, was ich den Leuten vermittle. Und das ist eben schon, ich kann einfach nur Danke sagen, dass du in dem heutigen Podcast so viel bestätigt hast an den Bemühungen, die ich mir gebe, wenn ich mit Menschen arbeite, wenn ich mit Menschen drüber, einfach nur manchmal nur drüber rede. Und ich bin dir von Herzen dankbar, dass du auch den Weg heute hergefunden hast, um, keine Ahnung, ich schaue mal zur Regie, sind es 30 Minuten, 40 Minuten, ich weiß gar nicht. Ja, wir haben noch Zeit, okay.
Ah, ja.
Mach nur weiter, hat er gesagt.
Ja, ja.
Weit drüber sind wir. Das macht nichts aus, es gibt eine Spezialfolge, das ist mir, das muss sein, weil so ein Interview hat es in sich und ich möchte dir einfach danken. Das ist jetzt wie viele Jahre her?
3 Jahre.
3 Jahre, okay. Nach 3 Jahren. Wie ist es denn für dich jetzt nach 3 Jahren, nach dieser Transformation?
Also ich sehe das Leben tatsächlich ein bisschen leichter. Also ich war davor immer sehr verbissen und wollte immer Performance und ich muss jemanden darstellen quasi. Nachdem wir das Coaching hatten, bin ich einfach irgendwie ein Stück zu mir selber gekommen. Also ich bin ich und es ist mir egal, ob du mich magst oder ob du mich hasst oder in erster Linie muss erstmal ich damit einverstanden sein und ich glücklich sein. Das war auch so eine Sache, was wir beide miteinander bearbeitet haben, weil ich immer sehr auf andere Leute geachtet habe und mir war das wichtig, was denken die Leute und was denken die Leute. Und jetzt so nach 3 Jahren, ich lebe das Leben, was ich mir schon immer gewünscht habe. Also ich habe einen neuen Partner, wir wohnen in einem kleinen Häuschen, wir haben 2 Hunde, wir haben 2 Katzen, wir haben beide gute Jobs. Ja, also ich habe eigentlich das erreicht, was ich schon immer, immer haben wollte. Ja.
Und wenn ich das richtig gehört habe, heiratet ihr demnächst?
Genau, richtig. Wir heiraten am 19.07.
Mega. Vor 3 Jahren hättest du an dem Tag, wo du zu mir gekommen bist, hättest du jemals gedacht, dass dein Leben so eine geile Wendung nimmt?
Niemals.
Siehst du? Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Und wirklich, danke. Mega. Ich freue mich so sehr.
Ich freue mich auch.
Und wenn es jetzt noch irgendwas gibt, das du gerne unseren Zuschauern sagen möchtest, kannst gerne ausholen. Er freut sich, wenn es weitergeht. Jetzt weiß ich bloß nicht, nehmen wir die Kamera oder die da ist.
Die hier drüben, gell? Ja.
Alles klar. Ja, wir sind im Podcast immer sehr locker. Das ist ja auch okay so. Also wenn du unseren Zuschauern oder Zuhörern irgendwas noch mit auf den Weg geben möchtest, sehr gerne. Und lasst dir gerne auch Zeit dafür.
Okay. Also ich würde euch einfach mal gerne auf den Weg mitgeben, nicht scheu zu sein, Hilfe anzunehmen. Nicht immer sofort den schwarzen Peter an die Wand zu malen, sondern auch einfach aus den negativen Sachen mal positive Sachen zu sehen. Vielleicht auch mal ein bisschen andere Wege im Leben gehen, anstatt immer diese Norm oder was die Gesellschaft gerne sehen möchte. So ein Trauercoaching, wenn ihr euch wirklich, wirklich schlecht fühlt, und ihr wisst nicht, wie ihr aus dem Loch rauskommen sollt, versucht es. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Es gibt immer einen Weg aus dem schwarzen Loch heraus. Genau.
Danke sehr. Gibt es spezielle Fälle, spezielle Menschen, denen du zum Beispiel ein Coaching mit mir, ein Workshop mit mir oder sogar die Ausbildung zum effektiven Trauercoach, also das, was ich selber mache, bilde ich ja aus in so Intensivwochen. Mhm. Gibt es eine spezielle Typ von Menschen, denen du das empfehlen würdest?
Ich würde es jedem empfehlen. Also da gibt es gar keinen speziellen Typ.
Okay.
Ich denke, dass das zu jedem passt, weil du hast irgendwie die Art, irgendwie jeden Menschen, also du kannst dich in jeden Menschen reinfühlen. Du gibst das Gefühl, man ist verstanden. Also gibt es keinen bestimmten Typus, wo ich sage, okay, du passt gar nicht dazu. Sondern ich finde, das ist für die Gesamtheit gemacht.
Danke für die Wertschätzung. Das ist ja mal nett. Ja, okay. Ja. Hör ich auch mal gern, so ist es auch nicht.
Ja, ich kann es einfach nur noch mal wiederholen. Also wärst du nicht gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier. Also ich bin dir da wirklich sehr, sehr dankbar, dass du mir mein Leben gerettet hast.
Von Herzen gerne. Von Herzen gerne. Okay, ich hoffe, dass euch diese Folge wirklich viel gegeben hat. Mir hat es wirklich sehr viel gegeben. Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja, ihr erreicht mich auf unterschiedlichen Kanälen. Hier in YouTube könnt ihr in die Beschreibung bitte durchlesen. Da gibt es auch Notfallkontakt. Also WhatsApp genauso wie auch eine E-Mail. Könnt ihr mich gerne anschreiben, wenn Fragen sind. Und in der Beschreibung gibt es auch verschiedene Links zu beispielsweise einem kostenlosen Online-Coaching mit mir. Es gibt auch, glaube vom Workshop haben wir ein paar Sachen drin, keine Ahnung, ein Buchlink, ja, von meinem Buch gibt es verschiedene Dinge. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bitte seid so lieb, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, weil ihr tut euch damit was Gutes. Warum? Weil ihr dann keine neue Folge verpasst, zum einen, und mir tut ihr auch was Gutes. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, Leben endet, Liebe nie.